Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Immer wieder gibt es spektakuläre Gnadengesuche von denen, die zum Tode verurteilt sind. Zu einem dieser spektakulären Gnadengesuche gehört auch das von Carla Tucker. Carla Tucker war zweifache Mörderin und sie wurde zum Tode verurteilt und 1998 in Texas als erste Frau seit 100 Jahren dann auch hingerichtet. Das Besondere an ihr war, dass sie dort im Todestrakt des Gefängnisses ein total neues Leben begonnen hatte, ein Leben mit Jesus. Und sie wurde im wahrsten Sinn des Wortes dort wie ein Licht in diesem Gefängnis, so hat man es beschrieben, mit Gottes Hilfe wurde sie selber liebesfähig. Das, was in ihrem Leben einmal passiert war, hatte auch ihre Ursachen. Sie wurde ein Mensch, der offen war für andere und so konnte sie in dem traurigen Gefängnis für andere eine Hilfe sein, die dort waren. Und selbst die Besucher und selbst die Wärter merkten, mit ihr ist etwas ganz anderes passiert. Beim Landesvater hatte sie keine Begnadigung gefunden. Doch sie wusste, dass sie noch eine größere Begnadigung gefunden hatte, und zwar die beim himmlischen Vater. Und sie wusste, dass sie diese Begnadigung auch brauchte und nicht nur für das, was sie damals in besonderer Weise bei ihrer Verurteilung getan hatte, sondern all das, was noch in ihrem Leben passierte und nicht zu Gott gepasst hat. Begnadigt heißt, weil sie sich vor Gott gebeugt hat und um Begnadigung gebeten hat. So wie wir hier zusammen sind, denke ich und hoffe ich, dass keiner von seinen Gnadenbesuch beim Landesvater stellen müsste eines Tages. Und trotzdem werden wir aber in der anderen Situation sein, dass wir alle ein Gnadengesuch stellen müssen. Ein Gnadengesuch vor dem himmlischen Vater, beim himmlischen Vater. Sei mir gnädig, wo ich dich enttäuscht habe. Sei mir gnädig, wo ich dich verletzt habe. Sei mir gnädig, wo ich dich beleidigt habe, wo ich dich übergangen habe. Deine Worte, deine Gebote, dich selbst. Wir haben ja alle so unseren Wunschzettel des Lebens. Ganz vorn steht bei vielen die Gesundheit, dann kann der Arbeitsplatz kommen, der Frieden kann kommen, vielleicht das Geld, Reiseziele, Auto, Kleidung, Figur. Bei Jesu Nachfolgern kann noch dazu draufstehen, ewiges Leben als diesen Wunsch, Vollmacht in den Aufgaben, die man hat oder in dem Zeugnis, was man für Jesus sein möchte. Auch der Wunsch, dass Glaubensentscheidungen bei lieben Menschen getroffen werden für Jesus, die man begleitet oder Gottes gutes Eingreifen bei der Hilflosigkeit lieber Menschen. Das kann alles auf unserem Wunschzettel stehen. Solche Wünsche dürfen auch da sein und es ist gut so, sein Ausdruck, dass unser Leben nicht einfach bloß so wir dahin leben, sondern wir haben etwas vor Augen. Wir haben etwas mit einem Ziel und einem Sinn wollen wir leben. Doch sollte uns deutlich sein, dass diese Wünsche alle einem anderen Wunsch untergeordnet sein müssten. Nicht die Vollmacht zählt am Ende, nicht die Gesundheit zählt am Ende, sondern die Gnade Gottes, die zählt am Ende. Und zuerst kommt es darauf an, dass ich diese Begnadigung bei Gott gefunden habe. Das ist das Wichtigste, darauf kann alles andere nur aufbauen. Und deshalb ist es auch der erste Wunsch, den Paulus an die Philipper schreibt in seinem Brief im Kapitel 1 im Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch. Wir sind weiterhin bei dem Philipperbrief und wir tasten uns ganz langsam vor, weil es so viele gute Dinge da drin gibt. Diesen Satz schreibt er an die Heiligen und an die Christen dort. Wir hatten ja schon davon gehört, dass sie als Heilige bezeichnet werden. Ja, auch Jesu Nachfolger leben nicht eines Tages von ihrer Gerechtigkeit, Sie leben auch nicht eines Tages von ihrem christlichen Leben oder von ihren christlichen Projekten und damit ist alles erledigt, von ihrem Bibelwissen und damit ist alles auf der guten Seite, sicheren Seite. Nein, sie leben weiterhin von Gottes Gnade. Auch wenn du heilig bist, bist du noch auf Gottes Gnade angewiesen. Auch wenn du ein Heiliger bist, wie wir das gehört haben. Denn du bist nur heilig, weil Gott dich begnadigt. Nicht, weil du so und so viel mal die Bibel durchgelesen hast oder so. Immer wieder wird darauf hingewiesen, im Epheserbrief, im Römerbrief, Apostelgeschichte, Titusbrief, aus Gnade seid ihr selig geworden, ohne euren Verdienst. Da geht es nicht darum, was habt ihr da eigentlich jetzt Tolles vollbracht. Und es wird so oft wiederholt, weil wir von unserer Natur aus es gerne immer umdrehen. Wir wollen stolz auf das selbst vollbrachte Verweis und auch auf die frommen Werke oder die christlichen Werke, die nicht falsch sind, das sei gar nicht gesagt. Aber dass wir uns dann darauf ausruhen, wir wollen gern ausrechnen, wie weit wir doch das ewige Leben schon verdient hätten oder wir wollen vielleicht anderen vor andere ausrechnen, wie weit er das andere Leben verdient hätte oder nicht. Diese Versuchungen ziehen sich durch die Geschichte der Kirche und der Gemeinde Jesu bis heute und auch aus alter langer Zeit. Hast du an genug Gemeindeveranstaltungen, Gottesdiensten, Messen und so weiter teilgenommen? Hast du oft genug deine Bibel aufgeschlagen? Hast du genug gespendet? Hast du mit genug Leuten gesprochen, die sich dann auch bekehrt haben? Und wenn du genug das Vaterunser gebetet hast, wenn du arm genug geworden bist oder wenn du reich genug geworden bist, die Varianten sind sehr vielfältig, die man in dieser Geschichte immer wieder raufbringt und auf die wir immer wieder reinfallen. Hast du genug Geistesgaben vorzuweisen und kommen in deine Gemeinde genug Leute? Ist es dann auch eine lebendige? Solche Aspekte sind ja nicht falsch. Dass wir Geistesgaben haben, solche Aspekte sind nicht falsch, dass wir das Vaterunser beten. Aber es ist keine Garantie für unsere Rettung. Damit sammeln wir nicht Pluspunkte für unsere Rettung. Die liegt allein in Gottes Gnade. Und wenn wir heute dieses Gleichnis gehört haben, dann geht es auch an dieser Stelle nur um die Gnade. Er begnadigt Leute, die unwissend seinen geringsten Brüdern was getan haben. Viele kritisieren ja weniger Gottes Gnade, sondern eher Gottes Gerechtigkeit, wie ungerecht er doch sei, wie er doch gerechter sein müsste, diesen oder jenen gegenüber oder so weiter in dieser ganzen Welt. Wehe uns, wenn wir uns nur auf Gottes Gerechtigkeit berufen. Keiner von uns wird in seinem Leben gut genug geben können, dass er in das Heiligtum Gottes passen würde. In seine Welt, wo es nichts gibt außer Licht und Herrlichkeit. Wir müssten draußen bleiben, wenn wir uns auf die Gerechtigkeit Gottes nur berufen wollen und er müsste endlich mal gerecht durchgreifen, da wären wir alle weg vom Fenster. Nur gut, dass es seine Gnade gibt. In dem Sinne erzählt ja Jesus das Gleichnis von dem Pharisäer und dem Zöllner. Dieser Pharisäer hat nur seine guten Taten aufgezählt. Es gibt keine Bitte um Gnade, es gibt keine Bitte um Vergebung. Du weißt, wie viel ich gespendet habe, du weißt, wie ich gebetet habe regelmäßig. So ist das Gebet dieses Pharisäers. Und dann kommt dieser Zöllner, der nur hinten stehen bleibt. Es heißt, er sich an seine Brust schlägt und einfach nur um Gnade bittet. Sei mir Sünder gnädig. Das ist alles. Nichts hat er vorzuweisen, nichts sagt er drauf. Und dann sagt Jesus glattweg, er wird von Gott angenommen werden. Und der andere mit seiner Selbstgerechtigkeit wird diese Chance nicht haben. Wie gesagt, einer, der Gott gefallen wollte, hat die Gnade vergessen, von der er lebt. Und ich denke, das passiert nicht nur diesem Pharisäer. Wie schnell können unsere Gedanken dabei eben selber auch sich einschleichen? ich habe mich doch so aufgeopfert. Oder Gott könnte doch eigentlich ein Stück stolz auf mich sein. Doch im ersten Petrusbrief lesen wir, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen, den gibt er Gnade. Den Demütigen gibt er Gnade. Im zweiten Korintherbrief lesen wir, lass dir meiner Gnade genügen, wird dem Paulus gesagt, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die Gnade reicht. Die Gnade reicht zur Rettung, die Gnade reicht zur Nachfolge und die Gnade reicht auch zu einem vollmächtigen Dienst. Paulus hatte einen vollmächtigen Dienst, trotz so mancher Schwachheit, die in seinem Leben war. Gnade dir Gott ist nicht nur ein Wort für ein paar Draufgänger, wo man ihn ermahnen will, Gnade dir Gott. Gnade dir Gott, das ist ein Wort für jeden von uns. Es ist das Beste, was wir jemanden wünschen können. Gnade dir Gott, und zwar jedem. Ich weiß, dass man manchmal dieses Wort ja nur benutzt, um jemanden das Gericht an den Hals zu wünschen. Gnade dir Gott. Aber es ist gut, wenn man Gnade, Gottes Gnade dem anderen wünscht eigentlich, und es möge im positiven Sinne sein. Mögen wir dann auch mit dieser Barmherzigkeit leben. Mögen wir dann auch mit dieser Freiheit leben, dass der andere begnadigt werden kann. Nicht im Sinne, dass wir ihm das Gericht an den Hals wünschen, sondern dass wir ihm die Gnade wünschen, dass wir die Liebe zu dem anderen haben, dass wir jedem zuerst Gottes Gnade wünschen, nicht zuerst Gottes Gericht, denn wir leben doch selbst von der Gnade. Natürlich gibt es die Gefahr einer billigen Gnade nach dem Motto der liebe Gott. Der nimmt das nicht so genau, der liebe Gott, der ist gar nicht so streng und ich kann leben einfach, wie ich will. Der wird das am Ende schon irgendwie übersehen haben. Billig wird die Gnade, wo ich einfach durch Stolz dann meine, ich brauche diese Gnade gar nicht, so schlimm bin ich doch gar nicht. Billig wird diese Gnade auch, wo das Opfer Jesu ich selbstverständlich hinnehme, wo mich das gar nicht mehr bewegt, was Jesus für mich getan hat, wo ich sage, ja, so ist das eben und da vergibt er mir dann meine Sünde. Das ist billig, denn am Kreuz zu sterben war für Jesus kein billiges Opfer. Billig wird die Gnade, wenn der Dank für diese Vergebung einfach fehlt, wenn meine Antwort einfach darauf fehlt, dass ich ebenfalls in Dankbarkeit, in Liebe, in Barmherzigkeit lebe und diene für ihn. Keine billige Liebe, wo immer mal was bloß so ein bisschen abfällt, sondern eine Liebe, die einen ausfüllt. Diese Gnade wurde übrigens in Jesus besonders deutlich, so schreibt es Johannes gleich im ersten Kapitel seines Evangeliums. Wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, als Jesus auf diese Erde kam. Und Lukas bezeugt, alle wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus dem Munde Jesu kamen. Ja, Jesus ist die Basis für unsere Begnadigung. Wir werden umsonst gerechtfertigt durch Gnade. Wir hörten es ganz am Anfang, als es um den Wochenspruch ging. Durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist, im Römerbrief heißt es so, wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Und nochmal im Römerbrief, durch die Sünde des einen ist der Tod gekommen, doch durch die Gnade des einen Mensch gewordenen Jesus Christus ist die Rettung gekommen. In ihm ist diese Rettung, ist die Begnadigung. Nicht alle Wünsche unseres Wunschzettels sind erfüllbar, die wir so im Leben haben. Und dann sieht man drauf, was eben doch nicht möglich ist. Oder guckt man weiter zurück, was nicht möglich war. Aber der Wunsch, dass du unter Gottes Gnade stehst und dass Gott dich begnadigt, der ist erfüllbar. Der ist erfüllbar in Christus. Hier finden wir Trost und hier finden wir die Gewissheit, dass es auch keine hoffnungslosen Fälle gibt, weil Begnadigung eigentlich keine Voraussetzungen braucht, sondern einfach begnadigt. Und wo wir um Menschen ringen, die uns nahe stehen und wir nicht wissen, kommen sie noch, finden sie noch dazu, hören sie nicht auf zu beten für sie. Oder wenn wir darum ringen, in unserem Land um die Menschen, um unser Land ringen, ein Land voller Atheismus und Gottvergessenheit. Es gibt für Gott keine hoffnungslosen Menschen und auch keine hoffnungslosen Länder. Oder wenn wir eine ganze islamische Welt sehen, wo Menschen sich fragen, wie soll das anders werden? Es gibt auch da keine hoffnungslose Situation oder vielfältige Diktaturen. Ein Leben kann noch so gottlos sein, ein Leben kann noch so verirrt sein, es kann noch so hoffnungslos aussehen für uns, aber es ist nicht hoffnungslos, denn es kommt nicht auf die Lebensleistung oder unseren Lebenslauf an, dass wir ein polizeiliches Führungszeugnis vorweisen können, was da alles nicht passiert war in meinem Leben, sondern es kommt auf die Gnade Jesu an, dass ich sie annehme. Und so ist es auch dem Schächer am Kreuz gegangen. Ein Terrorist darf die Gnade Gottes erfahren. Oder ein Verfolger, der Paulus, die Christen ins Gefängnis brachte und gerade wieder auf dem Weg war, Christen zu verhaften und töten zu lassen. Er entdeckt die Gnade Gottes. Oder ein Georg Müller, der Betrüger und Zecher, der dann zum Vater vieler, vieler Waisenkinder wurde in Bristol, der hat sozusagen das, was August Hermann Franke in Halle gemacht hat, mit den Waisenhäusern in Bristol in England gemacht, der kommt aus Deutschland. Oder ein verbitterter Rocky, der mit der Welt fertig war, der sich total tätowierte und sagte, ich will mich völlig aus mir zurückziehen, mich soll keiner erkennen, wer ich wirklich bin, verbittert. Und Rocky, er findet die Gnade Jesu. Oder die Carla Tucker, sie hat die Gnade Jesu gefunden dort im Gefängnis. Oder ein Richard Wurmbrand, der uns als ein Bischof, rumänischer Bischof bekannt ist, der sehr viel gelitten hat um des Glaubens willen, der als Atheist gelebt hat, groß geworden ist. Und Gott hat ihn gepackt und Gott hat ihm seine Gnade groß gemacht und er ist dann ein ganz wichtiger Zeuge geworden in Gottes Reich. Wer diese Lebensbilder von diesen Leuten liest, der wird am Ende jedes Mal wissen, es gibt für Gott keine hoffnungslosen Fälle, es gibt für Gott immer das Gnadenangebot. Und dort sogar in Situationen, wo wir denken, es passt nicht mehr. Setzen Sie einfach Namen ein, die Sie selber kennen, wo sie drum ringen, wo sie manchmal selber die Hoffnung schon aufgegeben haben, dass er begnadigt werden kann. Allerdings gibt es diese Begnadigung eben nur mit Jesus. Es gibt keine Rettung ohne Jesus. Es gibt keine Begnadigung ohne Jesus. Wer Rettung und Begnadigung woanders finden will, wird sie nicht finden. Und wer den Begnadiger ablehnt, den Begnadigenden, der begnadigt, der wird keine Begnadigung finden. Woanders, bei einer anderen Person, findest du sie nicht für dein gesamtes Leben. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, heißt es weiter im Johannesbrief, ganz am Anfang, als Johannes schreibt von Jesus, wir haben die Fülle der Gnade bekommen und so ist auch, wenn wir ausgefüllt werden von Gottes Geist, das alles nur Gnade. Und so heißen auch die einzelnen Gaben, wenn wir sie ins Deutsche übersetzen, die sogenannten Charismen, sie heißen Gnadengaben. Keiner von uns kann sagen, Gott, das hast du mir gegeben als besondere Gabe, weil ich eben so toll war oder was weiß ich, auf mich kannst du dich wenigstens verlassen oder so. Das ist Gnade, wenn uns Gott mit seinen Gaben beschenkt. In dem Sinn sieht Paulus auch für seinen Dienst alles als Gnade an, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, schreibt er den Korinthern. Wobei das nicht nur sich auf das Neue Testament mit Jesus jetzt bezieht, die Frage der Gnade, das gibt es genauso im Alten Testament schon, wo Gnade verheißen wird, wo um Gnade gerungen wird. Der Herr sei dir gnädig, 4. Mose. oder der dich krönet mit Gnade, Psalm 103, meine Gnade soll nicht von dir weichen, Jesaja 54, der Messias wird gesandt, zu verkündigen ein gnädiges Jahr, Jesaja 61, der Herr verspricht, ich will ausgießen den Geist der Gnade, Prophet Zacharja. Wir sind Heilige, wir sind Genossen, wir sind Knechte und Sklaven, wir sind Begnadigte. Dies steht alles hier so gedrängt in diesen kurzen Zeilen, ganz am Anfang dieses Briefes, wobei das Wort von der Gnade auch das letzte Wort der Heiligen Schrift ist. Ja, der letzte Satz in der Bibel ist dieser Gnadenwunsch, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Damit hört die Bibel auf. Die Offenbarung steht ja am Ende und das ist der letzte Wunsch. Damit hört die Bibel auf und das sind die letzten Worte, die Gott durch sein Wort, sein schriftliches Wort uns sagen lässt. Die Gnade des Herrn Jesu sei mit euch. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, er bewahre unser Herzen und Sinne in Jesus Christus.